Ich freue mich sehr, wieder unter euch zu sein, und ich freue mich, dass ihr euch auch hier freigemacht habt für heute Abend. Denn als ich so auf der Hertour war, dachte ich, so ein schöner, lauer Sommerabend. Da liegt man dann so schön irgendwo im Garten und denkt man, ach, soll ich da jetzt los und so. Also, ihr seid hier, das freut mich. Und das sagt ja auch etwas aus über unser geistliches Leben und auch über das geistliche Leben der Gemeinde. Ja, was ist das, wenn das Wetter so schön ist, dass man eigentlich lieber unterwegs sein wollte? Was ist das, wenn gerade in der Europameisterschaft Deutschland an der zur selben Zeit spielt oder so? Was macht das mit uns? Ist trotzdem die Priorität unseres Lebens immer eindeutig. Das darf alles sein. Aber die Priorität muss klar sein. Und für mich ist mal sehr wichtig geworden, wie wir feststellen, ob eine Priorität in unserem Leben tatsächlich besteht oder ob wir sie uns nur einbilden. Wir würden alle sagen miteinander, Jesus sollte immer in unserem Leben die Nummer eins sein. Die Priorität, die haben. Und ich habe mir das mal klar gemacht an den Vorfahrtsregeln im Straßenverkehr. Wenn wir an eine Kreuzung kommen, rechts vor links, dann sagen wir, wir akzeptieren diese Vorfahrtsregelung. Jawohl, rechts vor links. Solange kein anderes Auto kommt, bleibt das aber ein Lippenbekenntnis. Ob wir wirklich zu dieser Priorität stehen, entscheidet sich immer erst wann? Ja, wenn ein Auto von rechts kommt. Wenn wir eine Kollision haben. Und so ist es auch in unserem Leben. Wir können immer sagen, Jesus ist die Nummer eins, Jesus hat in allem den Vorrang. Aber entscheiden wird sich das immer erst in dem Moment, wo außer Jesus, außer dem Termin der Gemeinde, außer im Dienst für Jesus eben noch eine zweite Sache zeitgleich kollidiert. Erst dann werden wir merken, ob unser Jesus ist unsere Nummer eins. Ob das ehrlich ist, ob das wirklich stimmt oder ob es ein Lippenbekenntnis ist, was dann zusammenbricht, wenn irgendwas anderes gleichzeitig von der Seite in unseren Terminkalender reinfährt. Also, von daher freue ich mich einfach, dass wir hier heute so zusammen sein können. Ich habe euch zwei Themen mitgebracht aus dem Philipperbrief. Heute Abend Philipper 1 unter dem Thema leidenschaftlich leben. Morgen früh dann Philipper 4 unter dem Thema aus der Freude leben. Heute Philipper 1, der verlesene Text unter der Überschrift leidenschaftlich leben. Und ich habe das in vier Punkte untergliedert, das sage ich euch vorher, damit ihr, falls irgendwann mal jemand ein Päuschen macht, ihr wieder reinkommt. Also der erste Punkt ist einfach die Situation des Apostels Paulus. Mein zweiter Punkt, leidenschaftlich leben. Für das Evangelium. Der dritte Punkt, leidenschaftlich leben für die Geschwister. Und der vierte Punkt, leidenschaftlich leben für Christus. Wir beginnen also unter diesem Thema leidenschaftlich nehmen mit dem ersten Leben, mit dem ersten Punkt, die Situation des Apostels Paulus. Schauen wir also zunächst einmal uns die Situation an, aus der heraus der Apostel Paulus diesen Brief schreibt. Der große Missionar Paulus ist aus dem Verkehr gezogen. Er befindet sich in römischer Gefangenschaft. Der Raum seines Lebens und Wirkens ist klein geworden. Beschränkt sich auf ein paar Quadratmeter dort in Rom. Viermal, nur in unserem Text, viermal spricht der Apostel Paulus von seinen Fesseln. Ja, die Verse 7, 13, 14 und 17. Also in einem Kapitel viermal erwähnt er seine Fesseln. Seine Fesseln werden also zum Symbol seiner äußeren Lebenssituation. Fesseln. Er muss sogar mit seiner Hinrichtung rechnen, Vers 20. Und draußen in den Gemeinden wird teilweise aus Neid und Streit gegen ihn verkündigt. Und er muss machtlos zusehen. Und da können schon Fragen hochkommen. Ist es nicht etwas Gutes, das Evangelium zu verkündigen? Und ist Paulus nicht ein besonders bevollmächtigter und erfolgreicher Verkündiger? Wieso zieht Gott ihn aus dem Verkehr? Warum erhört Gott die Gebete um seine Befreiung nicht? Und dann gehen die Gedanken wandern. Wie war das eigentlich bei Petrus? Petrus, den hatte Gott doch wunderbar aus dem Gefängnis befreit. Und mit einem ist man ganz schnell auf dieser Schiene, dass man sich mit anderen vergleicht. Wie Gott einen Petrus führt, geführt hat, und wie führt er mich? Und als Geschwister in der Gemeinde, wie führt Gott den einen und bei mir, warum macht es bei mir nicht auch so? Aber Paulus brauchte sich gar nicht nur mit anderen vergleichen. Bei Paulus reicht es auch aus, wenn er an früher dachte. Denn das hatte er doch eigentlich früher auch schon erlebt. Gerade in Philippi, wohin er jetzt diesen Brief schreibt. Apostelgeschichte 16, 26. Da hatte Gott die Erde beben lassen, um ihn aus dem Gefängnis rauszuholen. Und jetzt passiert nichts. Erstmal nichts. Und wenn man dann so viel Zeit hat und in einem begrenzten kleinen Raum ist, dann können da die Gedanken schon wandern gehen. Dann fängt man eben an, sich mit anderen zu vergleichen. Warum bei dem so, warum bei mir nicht auch? Oder dieser Vergleich mit früher. Warum früher so und jetzt nicht auch? Wo ist Gottes Eingreifen jetzt hier bei mir? Das ist die Anfechtung in dieser Situation der Fesseln. Und es gibt auch in unserem Leben viele Situationen, wo wir angebunden sind, wo wir Fesseln haben in unserem Leben, wo der Raum unseres Lebens so klein wird. Das ist einmal der ganz natürliche Prozess des Älterwerdens. Da wird der Raum mit einmal kleiner. Da lässt allein der Körper vieles nicht mehr zu. Das ist dann auch der Bereich, wenn wir Krankheiten haben, die uns mit einmal viele Dinge nicht mehr erlauben, die uns fesselt. Das kann Pflegefall in der Familie sein, wo man nicht mehr wegkommt, weil man immer da sein muss. Das kann mit den Kindern etwas sein. Oder. Es gibt ganz viele verschiedene Lebenssituationen, die für uns Fesseln bedeuten können. Dazu müssen wir nicht im Gefängnis sein. Fesseln gibt es in vielen verschiedenen Variationen. Und dann ist es bei uns auch immer wieder so, dass wir dann ganz schnell trüben Gedanken nachhängen, Vergleichen nachhängen und vor dieser anfechtenden Frage stehen, warum Gott jetzt nicht eingreift und uns von diesen Fesseln befreit. Doch schauen wir in unseren Text. Klingt dieser Brief des Apostels Paulus frustriert oder depressiv? 4-mal in diesem ersten Kapitel und 16-mal im gesamten Philipperbrief kommen die Worte Freude und sich freuen vor. Besonders interessant fand ich, dass in Kapitel 1 4-mal von den Fesseln des Apostels die Rede ist und dass er in diesem ersten Kapitel auch 4-mal von der Freude spricht. In diesem Kapitel, die 4 Fesseln entsprechen einer 4-fachen Freude. Das ist wunderbar. Und allein, dass 4-mal Fesseln und 4-mal Freude in diesem ersten Kapitel vorkommt, das macht schon wieder deutlich in einer ganz wunderbaren Art, wie der Heilige Geist eben das Wort inspiriert hat, wie Gott in jeder einzelnen Fessel unseres Lebens durch seinen Heiligen Geist seine Freude in unser Herz schenken möchte. Auf jede Fessel ist die Freude im Herrn die Antwort. Darüber werden wir mehr dann noch morgen hören. Die Gedanken des Apostels, die kreisen eben nicht immer nur um sich selbst. Wie geht's mir? Der fühlt nicht so seinen eigenen Puls und seine Situation und die Einengung, in der er leben muss und was er jetzt gerade alles nicht machen kann. Nein, Die Gedanken des Apostels kreisen um die Verkündigung des Evangeliums, um das Ergehen der Glaubensgeschwister und vor allem um Christus, seinen Herrn. Wo wir eben nicht nur immer um uns selbst kreisen, sondern Christus im Zentrum unseres Denkens und Lebens ist, da gibt es viel Grund zur Freude. Äußerlich gebunden ist Paulus doch innerlich frei wie ein Vogel. Das ist das Geheimnis geistlichen Lebens, diese Unabhängigkeit von der äußeren Situation. Äußerlich gebunden und innerlich frei wie ein Vogel. Das gibt's nur in Jesus, das gibt's nur im Heiligen Geist. Das Leben des Apostels endet eben nicht an den Mauern seines Gefängnisses. Überall spüren wir hier in diesem Brief bei Paulus pulsierendes, leidenschaftliches Leben. Und das ist für mich der Gesamteindruck unseres Textes und des ganzen Philipperbriefes. Leidenschaftliches Leben. Leidenschaftliches Leben. Damit meine ich engagiertes, zielgerichtetes Leben. Das ganze Leben, denken, fühlen, wollen, wird von einer konkreten Sache, einer konkreten Person, einem konkreten Ziel bestimmt. Leidenschaftliches Leben kann sehr einseitiges Leben sein, weil man alles diesem einen Ziel unterordnet. Leidenschaftlich Leben heißt, zu wissen, wofür man lebt und dafür dann auch mit ganzem Einsatz zu leben. Nun gibt es ja viele Leidenschaften, für die man leben kann, gute und schlechte. Was war denn die Leidenschaft des Apostels Paulus? Die Antwort finden wir hier im ersten Kapitel in Vers 21. Denn das Leben ist für mich Christus. Das Leben, also nicht nur ein Teilbereich, sondern die ganzen 100% seines Lebens. Da ist Christus, der Glaube, die Gemeinde, das ist nicht nur das Sahnehäubchen, sondern das sind die 100%, das macht alles aus. Das Leben ist für mich Christus, 100%. Und das ist der Schlüssel zu einem leidenschaftlichen, erfüllten, frohen und ewigen Leben. Jesus Christus, der gekreuzigte und auferstandene, der Sohn Gottes, er ist die große Leidenschaft des Apostels Paulus. In einem sehr schönen Lied heißt es, das Höchste meines Lebens ist dich kennen, Herr, dich lieben, Herr, dir dienen, Herr. Ich denke, das wäre ein Lieblingslied des Apostels Paulus gewesen. Wie ist das bei uns? Es geht doch hier nicht um den Ruhm des Apostels Paulus. Wir sind doch hier kein Fanclub des Apostels Paulus, die hier ihrem Idol huldigen. Geht doch nicht um Paulus. Sondern das Leben des Apostels Paulus ist doch eine Anfrage und Herausforderung für unser persönliches Leben. Paulus ist nie von einer Zweiklassengesellschaft in der Gemeinde ausgegangen. So als wäre dieses intensive Leben mit Christus nur der spezielle Sonderweg einiger besonderer Heiliger. Dreimal fordert Paulus die Gläubigen in seinen Briefen auf, seid meine Nachahmer. Wir können das also nicht auf die spezielle Biografie eines Superheiligen schieben und dann für uns abhaken. Das war eben Paulus, Punkt. Das hat mit mir und meinem Leben nichts zu tun. Das war ein ganz besonderer Heiliger. Nein, seid meine Nachahmer. Es geht also auch hier bei dem Leben des Apostels Paulus um uns und unser Leben. Das ist die Anfrage an unser Leben. Die Bibel ist eben nicht nur ein Geschichtsbuch aus vergangener Zeit, sondern die Bibel ist das aktuelle Kursbuch zum Leben für uns hier und heute. Schauen wir deshalb in dieses erste Kapitel, in diesen Text, wie sich dieses leidenschaftliche Leben des Paulus für und mit Christus ausgewirkt hat. Und damit kommen wir zu meinem zweiten Punkt, leidenschaftlich leben für das Evangelium. Also leidenschaftlich leben, das heißt bei Paulus zunächst für das Evangelium leben. Selbst im Gefängnis geht es Paulus noch darum, dass die frohe Botschaft von Jesus unter den Menschen verkündigt wird. Die Botschaft von dem Heil in Jesus Christus war für ihn die atemberaubend frohe und überragend wichtige Botschaft schlechthin. Und dieses Evangelium von der Gnade und der Liebe Gottes unter den Menschen bekannt zu machen, die Menschen in die Lebensgemeinschaft mit Gott zurückzurufen, das war die Bestimmung seines Lebens. Dafür hatte Gott ihn erwählt. Und in diesem Licht sieht er jetzt auch seine Gefangenschaft. Vers 12. Ich will aber, dass ihr wisst, Brüder, dass meine Umstände, diese Umstände, die nicht gut waren, diese Umstände, die Einengung bedeuteten, diese Umstände, seine Fesseln. Ich will, dass ihr wisst, Brüder, dass meine Umstände mehr zur Förderung des Evangeliums ausgeschlagen sind. Wenn jetzt einer gefragt hätte, Paulus, wie geht's dir denn da jetzt im Gefängnis in Rom? Wie geht's dir denn? Ja, was hätte ich geantwortet an seiner Stelle? Ich hätte meine Situation geschildert und meine Durchhänger und meine Fragen und meine Erfahrungen auch mit Gott. Paulus gibt dir als wichtigste Information an die Philipper über seine Gefangenschaft diesen einen Satz: Meine Umstände sind mehr zur Förderung des Evangeliums ausgeschlagen. Und dann begründet er das. Menschen im Prätorium, also dort in dem Lager der Leibgarde, Menschen im Prätorium sind auf Christus aufmerksam geworden, Vers 13. Und die meisten Brüder haben durch das Vorbild des Apostels Paulus Mut gewonnen, das Wort Gottes ohne Furcht zu reden. Die haben sich gesagt, wenn Paulus für das Wort Gottes da jetzt gefangen sitzt, dann will ich kein Feigling sein, um das Maul zu machen, sondern dann will ich auch fröhlich Jesus bekennen. Und dann hatte sich die Zahl der Mitarbeiter gerade durch die Zwangspause des Apostels vervielfacht. Es gab also etliche, die dadurch, dass Paulus nicht konnte, gesagt haben, jetzt müssen wir ran. Und sogar diejenigen, die Christus aus Neid und Streit heraus verkündigten, um Paulus eins auszuwischen, selbst die müssen dazu beitragen, dass Christus unter den Menschen verkündigt wird. Was also zunächst als Hindernis und Einschränkung des Evangeliums erschien, die Fesseln des Apostels, das hat sich jetzt vielmehr als Förderung des Evangeliums erwiesen. Es ist hier wie beim Kreuz auf Golgatha. Die scheinbaren Niederlagen Gottes sind seine größten Siege. Und diese Erfahrung dürfen wir auch in unserem Leben immer wieder machen. Die scheinbaren Niederlagen Gottes sind seine größten Siege. Und in diesem leidenschaftlichen Leben für das Evangelium wusste Paulus sich mit den Christen in Philippi eins. Wir lesen das in den Versen 4 und 5. Ich bete für euch alle mit Freuden, wegen eurer Teilnahme an dem Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt. Die lebendige Bedeutung dieses Satzes im Griechischen ist im Deutschen kaum wiederzugeben. Das Wort Koinonia bedeutet Gemeinschaft mit oder Anteil haben an. Und dazu steht im Griechischen noch diese Präposition eis mit Akkusativ. Das bedeutet so viel wie hinzu, ganze Ausrichtung auf etwas hin, hinzu. Die Philipper lebten also aktiv dem Evangelium zugewandt. Und sie hatten ganz praktischen Anteil an dessen Verbreitung. Sie waren nicht nur Hörer und Konsumenten des Evangeliums, sondern dessen Teilnehmer. Ist ja gerade die Europameisterschaft. Bei einer großen Sportveranstaltung kann man als Zuschauer mit dabei sein. Mit einem Bier und einer Tüte Chips. Oder als Teilnehmer. Zuschauer oder Teilnehmer. In der Gemeinde Gottes sollte es keine Zuschauer, sondern nur Teilnehmer des Evangeliums geben. Kein einziger, den Gott für sich beruft, heute, hier und jetzt, ist zum Zuschauen berufen, sondern alle, ausnahmslos dazu, Teilnehmer am Evangelium und dessen Verbreitung zu sein. Darum schreibt Paulus in Vers 7, ihr seid alle in der Verteidigung und Bekräftigung des Evangeliums meine Mitteilhaber der Gnade. Er versteht diese aktive Teilnahme am Evangelium also nicht als Last, sondern als Gnade. Es ist eine Gnade, ein Privileg, mit Jesus und den Aposteln, mit allen Gliedern der Gemeinde durch jetzt 2 Jahrtausende hinweg, gemeinsam im Dienst an diesem Evangelium des Christus stehen zu dürfen. Steh mal wieder da und denk, wer bin ich, daran teilnehmen zu dürfen? Wer sind wir, daran teilnehmen zu dürfen? Dass der Herr gesagt hat, ich will dich, ich erwähle dich heraus aus Milliarden von Menschen, damit du mein Kind bist und Teilnehmer an dieser Gnade des Evangeliums. Das ist mal eine ganz andere Seite der Gnade. Das ist die Seite der Gnade, von der Apostel Paulus spricht, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Aber diese Gnade an mir ist nicht vergeblich geblieben. Das ist genau die Frage, um die es hier geht, dass die Gnade eben keine Sesselfurzer-Gnade ist, sondern eine Gnade, die uns in Bewegung setzt für Christus. Wann begann denn bei den Philippern diese aktive Teilnahme am Evangelium? Nach einer langen Zeit der Reife und Bewährung und einer gründlichen theologischen Ausbildung? Nein, Paulus schreibt, vom ersten Tage an. Ich weiß noch, wie ich mit 16 zum Glauben kam. Da bin ich von der Langsteinbacher Höhe, wo ich da zum Glauben gekommen bin, zurückgekommen nach Berlin. Mein erster Gang war dann dazu, unserer Gemeindeleitung zu gehen und zu sagen, ja, also ich möchte hier gerne Mitglied werden in der Gemeinde und ich möchte hier gerne mitarbeiten. Habt ihr irgendwo was für mich? Ja, da kommt ja Bewährung für die Gemeindeleitung schon. Da ist die Frage Bewährung wichtig. Aber nicht für den Dienst für Jesus grundsätzlich. Ja, und wann endet diese aktive Teilnahme am Evangelium? Mit 60, mit 70, wann endet sie? Mit dem Älterwerden, mit der Gründung einer Familie, mit unserer Karriere, mit der Rente? Nein, bis jetzt, sagt Paulus. Bis jetzt. Das soll durch nichts verdrängt werden, das soll nie aufhören. Das soll immerwährende Gegenwart sein, bis jetzt. Ja, jetzt fallen uns unsere Fesseln ein, unsere Begrenzungen. Und da müssen wir die Frage nochmal stellen, wie kann denn diese Teilnahme am Evangelium aussehen? Ganz verschieden. je nach den uns verliehenen Gaben. Wir können im Gebet für die Verkündigung des Evangeliums einstehen. Wir können für die Verkündiger beten. Oder wir können ganz konkret für bestimmte Menschen beten, dass der Herr ihnen das Herz öffnet. Wir können in unserem Umfeld zu Gemeindeveranstaltungen einladen, den Versammlungsraum herrichten, Fahrdienst übernehmen, Bücher, Predigten unter die Leitung bringen, Technikdienst machen, unser Haus öffnen für Gäste, Geld für die Verbreitung des Evangeliums zur Verfügung stellen. Und wir können selbst das Evangelium bezeugen. Nicht nur von der Kanzel, sondern im persönlichen Gespräch unter vier Augen. Oder als Sänger. Oder in der Kinder- und Jugendarbeit. In der Frauen- und Altenarbeit. Als Laienprediger, als Vollzeitlicher. Das alles, dieses ganze breite Spektrum, ist Teilnahme am Evangelium. Nicht nur Zuschauer. Teilnahme am Evangelium. In ganz verschiedener Gestalt. Und ich denke, da ist für jeden von uns was dabei. Bis zum Ende. Hauptsache, wir sind mit brennendem Herzen dabei, wenn es darum geht, das Evangelium unter die Menschen zu bringen. Und wir stehen eben nicht abseits. Abseits so in so einer Zachäus-Position, oben auf dem Baum. Wollen wir mal gucken, was denn so in der Gemeinde läuft und wo denn so der nächste Fehler passiert. Und was der wieder falsch gemacht hat. Ja? Wir sind nicht zum Beobachterstatus auf dem Baum des Zachäus berufen. Nein, es gibt Menschen, die in der Gemeinde auf so eine merkwürdige Weise abseits stehen, in wohltemperierter, rechtgläubiger, aber leidenschaftsloser Frömmigkeit. Nein, leidenschaftlich leben heißt bei Paulus, für das Evangelium leben. Mit ganzer Kraft. Mein dritter Punkt. Leidenschaftlich leben, das heißt bei Paulus aber auch, für die Glaubensgeschwister leben. Selbst im Gefängnis geht es Paulus nicht zuerst um sich selbst und sein Schicksal, sondern um das Wohlergehen und das Glaubenswachstum seiner Brüder und Schwestern. Eigentlich, sagt er, Vers 23, hätte er Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein, denn es wäre für ihn persönlich weit besser. Aber dann schreibt er in Vers 24 eben weiter, das Bleiben im Fleisch aber ist nötiger, um euretwillen. Und im Vertrauen hierauf weiß ich, dass ich bleiben bei euch allen bleiben werde. Und jetzt hört, wozu? Wozu will Paulus Ja sagen dazu, noch weiter im Fleisch zu bleiben und nicht gleich zu Christus zu gehen? Damit er noch von Christus gebraucht werden kann, wozu? Zu eurer Förderung und Freude im Glauben. Wow. Das bedeutet, das gehört zu der Berufung eines Christen dazu. Jeder einzelne von uns hier ist von Gott in die Gemeinde dazu gesetzt, für andere in der Gemeinde, für die Geschwister, etwas zu sein zu ihrer Förderung und Freude im Glauben. Das ist die Aufgabenstellung für jeden Einzelnen in der Gemeinde. Dafür sind wir Leib Christi. Zur Förderung und zur Freude im Glauben der anderen hilfreich zu sein. Interessant, in Vers 12, da ging es dem Apostel Paulus um die Förderung des Evangeliums. Und jetzt hier in Vers 25 dasselbe griechische Wort, wieder Förderung. Diesmal geht es um die Förderung seiner Glaubensgeschwister. Also für Paulus ist die Gemeinde eine große Förderschule, ne? Die Förderung des Evangeliums und jetzt die Förderung der Glaubensgeschwister. Und es ist so befreiend und wohltuend, wenn ein Mensch nicht dauernd nur um sich selbst kreist, sondern um diese Bestimmung seines Lebens weiß. Ich bin in der Gemeinde nicht dazu, dass die anderen sich permanent um mich kümmern, sondern ich bin in die Gemeinde von Gott gesetzt, damit ich etwas bin, zur Förderung und Freude meiner Geschwister. Wir sollen einander im Glauben fördern, voranbringen. Es gibt so viel, was uns im Glauben Fortschritt aufhalten will. Wo Leben ist, da ist eben immer auch Bewegung, Wachstum, Erneuerung, Frucht. Das ist Leben, Dynamik. Deshalb ist auch der Glaube nie etwas, was man ein für alle Mal hat, was man erreicht hat und was man jetzt als erledigt abheften kann. Wo Satan uns den Glauben nicht durch Anfechtungen nehmen kann, da möchte er ihn wenigstens einschläfern. Einschläfern. Und in einen schleichenden Schlaf- und Todesprozess in unserem Leben bringen. Ich werde nie vergessen, dieses Beispiel von Billy Graham, was er mal erzählte, über einen Frosch. Er sagte, wenn du einen Frosch in ein Glas mit heißem Wasser hineinsetzt, dann macht der Frosch was? Der springt raus. Aber hopp und raus und weg. Das ist ja nicht blöd, der Frosch. Wenn du diesen Frosch aber in ein kaltes Glas Wasser setzt und dann die Temperatur ganz langsam, immer ein kleines Stück hochfährst, was macht der Frosch dann? Er verreckt in diesem Glas. Das kriegt er nicht mit. Versteht ihr, das ist es, was der Teufel versucht. Der kommt ja bei uns nicht ran mit so gleich 180 Grad. Aber wie kommt er vielleicht dran an uns? Immer so ein kleines bisschen. Ja, schön ruhig. Ja, hier mal ein Kompromiss, hier mal eine Konzession, hier mal was, was nicht so mit Christus geht und mit der Gemeinde, das muss man auch nicht alles übertreiben. Schön ruhig. Da merken wir gar nicht, wie damit einmal in unserem Leben dieser Tod im Topf ist, wie der Teufel uns wie diesen Frosch traktiert. Und deshalb betet Paulus auch ganz intensiv für die Philipper ab Vers 9. Um dieses bete ich, dass eure Liebe, ja, die Liebe, was ist mit dieser Liebe? Dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in Erkenntnis und aller Einsicht. Okay, das hätte ich mit Liebe jetzt noch nicht so unbedingt zusammengebracht. Also es geht darum, dass die Liebe noch mehr und mehr überströmt in Erkenntnis und aller Einsicht. Überrascht, okay. Was ist das Ziel dieser überströmenden Liebe in Erkenntnis und Einsicht? Vers 10. Damit ihr prüfen könnt, was das Beste sei. Man könnte auch übersetzen, damit ihr prüfen könnt, worauf es ankommt. Auf dass ihr lauter und unanstößig seid auf den Tag Christi. Was ist der Tag Christi? Das ist der Tag der Entrückung, wo der Herr die Gemeinde zu sich holt, wo wir bei ihm sein werden. Das ist der Tag Christi. Und auf diesen Tag sollen wir lauter und unanstößig sein. Erfüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesum Christum ist, zur Herrlichkeit und zum Preis Gottes. Darum geht's, dass er groß gemacht wird. Also das Größte im Leben ist die Liebe. Jawohl. Aber interessanterweise sagt Paulus hier, diese Liebe soll überströmen in Erkenntnis und aller Einsicht. Also es soll keine blinde Liebe sein. Kein bloßes Gefühl, sondern es muss sehende Liebe sein. Biblische Erkenntnis und Liebe sind keine Gegensätze, sondern sie gehören zusammen. So wie auch Wahrheit und Liebe. Epheser 4,15. Die aus der Bibel gewonnene Erkenntnis macht Liebe sehend. Es ist nicht mehr blinde Liebe. Erkenntnis ist gleichsam das Auge der Liebe. Man darf also Liebe und Erkenntnis nicht gegeneinander ausspielen. Erkenntnis ohne Liebe wird zu frommer Rechthaberei, zu toter Rechtgläubigkeit. Wir haben Recht, aber alles andere um uns herum ist tot. Aber Liebe ohne Erkenntnis wird zu blinder Liebe. die weder sich selbst noch dem anderen wirklich von Gott her helfen kann, sondern die dann aus falsch verstandener Liebe heraus den anderen noch auf falschen Wegen bestärkt und im Selbstbetrug endet. Es ist keine Liebe, wenn wir falsche Wege abnicken, kommentarlos hinnehmen. Deshalb ist es wichtig, der Liebe biblische Orientierung und biblisches Fundament zu geben, eben damit unsere Liebe in Erkenntnis und aller Einsicht überströmen kann. Und dadurch werden wir in die Lage versetzt, zu prüfen, was das Beste ist, worauf es ankommt. Ihr kennt doch diesen alten Satz, das Gute ist immer der Feind des Besten. Traut euch ruhig. Das Gute ist immer der Feind des Besten. Es geht also in unserem Leben gar nicht nur um gut oder schlecht, sondern um gut und besser. Es gibt viel Gutes, was von Gott her für uns aber nicht dran ist, was uns und andere nicht wirklich weiterbringt, vor allem was dem Willen Gottes jetzt hier für unser Leben nicht entspricht. Und wir blockieren dann mit nach menschlichen Maßstäben guten Dingen das Bessere, das Gott eigentlich in und durch uns tun will. Leidenschaftlich leben heißt eben auch, sich nicht mit zweitklassig Gutem in unserem Leben zufrieden zu geben. Hintergrund und Zielpunkt all unseres Wirkens ist dabei bei Paulus immer dieser Tag Christi. Vers 6, Vers 11. Das ist der Tag, an dem wir vor unserem Herrn stehen, nach der Entrückung der Gemeinde, und wo danach 1. Korinther 3 ab Vers 11 offenbar werden wird, was in unserem Leben ewigkeitstauglich war, was vor den Augen unseres Herrn Bestand hat und was eben nicht. Da war es Paulus ein großes Gebetsanliegen, dass die Christen in Philippi lauter und unanstößig sind auf den Tag Christi erfüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit. Also leidenschaftlich leben heißt, im Licht dieses kommenden Tages zu leben. Was hat an diesem Tag noch Bestand? Oder wofür muss ich mich an diesem Tag vor meinem Herrn schämen? Das aber eben bitte auch alles nicht in Angst oder Krampf, sondern genau in der Zuversicht, die Paulus auch für die Philipper hat. Dass der, welcher ein gutes Werk in euch angefangen hat, es auch vollendet, vollführen wird, bis auf den Tag Christi. Das ist eine Gewissheit, die er hat. Unser Gott ist ein Gott, der nichts unvollendet liegen lässt. Was er anfängt, bringt er zu seinem Ziel und Ende. Und wenn er mit uns angefangen hat, dann bringt es auch mit uns zu seinem guten Ziel und Ende. Und dessen ist Paulus hier für die Philipper, so spricht das aus, in ganz fester, guter Zuversicht, dass der, der ein gutes Werk an euch angefangen hat, es auch vollführen, vollenden wird, bis auf diesen Tag Jesu Christi, wenn er kommt. Darum gibt es Heilsgewissheit. Heilsgewissheit habe ich doch nicht, weil ich auf irgendetwas baue, das in mir ist, dass ich stark und gläubig und treu bleibe. Heilsgewissheit habe ich, weil ich weiß, er kommt auch mit mir an sein Ziel. Er kommt mit uns zum Ziel. Das steht fest, das ist biblische Verheißung. Ob allerdings auf dem kürzesten Weg oder über einen schmerzlichen Umweg, das hat etwas zu tun mit uns und unseren Entscheidungen. Ihr wisst ja, mein Lieblingsbeispiel ist hier immer der Jona. Habe ich bestimmt auch bei euch schon gebracht, ne? Gott will, dass Jona nach Ninive geht. Jona will das nicht. Wo landet Jona am Ende? In Ninive. Aber dieser Umweg über den glitschigen Verdauungstrakt eines Fisches, der hätte nicht sein müssen. Das hatte etwas zu tun mit seinem Ungehorsam. Gott bringt ans Ziel, aber auf dem kürzesten Weg oder auf diesen Umwegen, wie auch Jona sie gehen musste. Das hat etwas mit unseren Entscheidungen zu tun in unserem Leben mit Christus. Und das führt mich zu meinem letzten Punkt, der vierte. Leidenschaftlich leben, das heißt für Paulus vor allem für Christus leben. Wir haben es ja eingangs schon festgestellt, dass Jesus die große Leidenschaft des Apostels Paulus ist. Und in unserem Abschnitt schreibt er ab Vers 20, nach meiner sehnlichen Erwartung und Hoffnung. Okay, da würde ich schon wieder stehen bleiben beim Lesen, würde sagen, Paulus, du jetzt im Gefängnis, du in Fesseln, du in Begrenzung, was ist denn jetzt deine sehnliche Erwartung und Hoffnung? Na, da bin ich ja mal gespannt, dass ich möglichst schnell aus dem Gefängnis komme, dass meine Fesseln mir möglichst schnell genommen werden. Nein, Paulus schreibt, dass ich in nichts werden zu Schanden werde, sondern wie alle Zeit, so auch jetzt, Christus hoch erhoben wird an meinem Leib, sei es durch Leben oder durch Tod. Denn das Leben ist für mich Christus und das Sterben Gewinn. Win-win, würde man heute sagen. Wenn aber das Leben im Fleisch mein Los ist, ist das für mich der Mühe wert. Was ich wählen soll, weiß ich nicht. Ich werde aber von beidem bedrängt. Ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein. Denn es ist weit besser. Und dann das, was wir vorhin hatten, aber das Bleiben im Fleisch ist nötiger, um euretwillen. Das haut mich um, weil das so gar nicht meiner eigenen Denke entspricht. In dieser Situation, in der Paulus steckt, in der mein ganzes Denken, Fühlen, Wollen und Beten sich immer wieder nur darum drehen würde, dass ich aus dieser Mistsituation rauskomme, ist das für Paulus gar nicht entscheidend. Für ihn ist nicht wichtig, ob am Ende seiner Gefangenschaft Leben oder Tod steht. Entscheidend ist für ihn, dass Christus an seinem Leib, also jetzt an seinem ganz konkreten körperlichen Leben, an seiner ganz konkreten Existenz, hoch erhoben wird. Es ist für Paulus nicht entscheidend, wie es ihm ergeht, sondern dass in allem Christus durch ihn verherrlicht wird. An der Stelle, ich weiß nicht, ob ich schon einzelnen erzählt habe, ich mache es trotzdem nochmal, weil mir das genau an dieser Stelle persönlich so wichtig geworden ist, dieses bei Paulus, dass es ihm nicht um sich jetzt, sondern nur darum geht, dass Christus ganz konkret an seinem Leibe durch ihn erhöht wird. Als meine Mutter Anfang dieses Jahres heimgegangen ist, da musste sie ja vorher noch ins Krankenhaus und ins Heim. Und beide Erfahrungen waren niederschmetternd schlecht. Niederschmetternd schlecht. Und wir hatten immer in unserer Familie diese Vereinbarung, wir lassen keinen zurück. Aber irgendwann ging die Pflege meiner Mutter zu Hause nicht mehr. Und dann mussten wir sie ins Krankenhaus geben und dann ins Pflegeheim. Sehr schwere Entscheidung. Und meine Mutter in ihrer Demenz hat immer gehofft, jedes Mal, wenn wir zu Besuch kamen, ihr nehmt mich doch wieder mit nach Hause, nicht? Ihr nehmt mich doch wieder mit nach Hause, nicht? Und sie hat gar nicht verstanden, in was für einer Situation sie ist. Und dann, und das ist für mich der eigentliche Abschied von meiner Mutter gewesen, dann kommen wir eines Tages zu ihr ins Krankenbett. Mit einmal guckt sie mit ihren klaren Augen uns an und sagt, das muss doch auch für euch jetzt eine ganz schwere Zeit gewesen sein. Sag ich, ja Mama, das war für uns auch eine schwere Zeit. Und dann guckt sie wieder und sagt, ich komme nicht mehr nach Hause, nicht? Nein, sage ich, Mama, du kommst nicht mehr nach Hause, nicht mehr zu uns. Und dann erhebt meine über 90-jährige Mutter da in diesem Bett, in dieser ganz unfassbaren Situation, erhebt sie ihre Arme, soweit sie ihm noch ging, und sagt, liebster Herr Jesus, jetzt bin ich da, wo ich nie in meinem Leben hin wollte. Ich bitte dich, lass mich doch auch hier etwas sein zu deiner Ehre. Dein Wille geschehe. Da ist der Heilige Geist durch die Demenz noch einmal so richtig durchgebrochen. Das war mein Abschied von meiner Mutter. Und das ist genau dieser Geist, darum erzähle ich es an der Stelle, der hier bei Paulus rauskommt, nach meiner sehnlichen Erwartung und Hoffnung, dass Christus an meinem Leibe hoch erhoben werde, sei es durch Leben oder durch Tod. Wie konkret ist nicht wichtig, aber dass diese Verherrlichung von ihm geschieht, das ist wichtig. Ja, Sterben ist für Paulus und für uns alle eben nicht das Ende, sondern der Durchgang zu einem weit besseren Leben. Sterben ist nicht mehr als durch die Tür hindurchschreiten von dem Diesseits in seine Realität. Und deshalb gilt die Sehnsucht des Apostels Paulus nicht dem Paradies, nicht den goldenen Gassen des himmlischen Jerusalem, sondern nur einem, seinem Herrn. Ich habe Lust abzuscheiden und wo zu sein, in Jerusalem bei den goldenen Gassen im Paradies und wo es schön ist und wie viele Jungfrauen oder keine Ahnung. Nein, nein, nein. Bei Christus zu sein. Es gibt so viele verschiedene Ansichten über das, was uns nach dem Sterben erwartet. Für Paulus heißt Sterben nur das eine. Bei Christus sein. Und das bedeutet es für uns alle auch. Und das ist ein Ziel. Dafür lohnt es sich, leidenschaftlich zu leben. Und wenn die Zeit gekommen ist, dafür lohnt es sich auch zu sterben. Amen.